ja gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen der Welt.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Kein Mensch hat gezählt, die wievielte Ausgabe unseres Podcasts das jetzt ist, Steffi.
Ja, ich kann ja generell nicht zählen.
Nee, es ist ja auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass es Inhalt hat, dass es Spaß macht und dass wir interessante Menschen treffen. Wir sind Stefanie Heidrich, die stellvertretende Chefredakteurin der Super TV. Und jetzt musst du sagen, und Jürgen Karnell?
Ja, genau, der Rolling Stone unter den Moderatoren in Deutschland, Jürgen Karnell.
Na, das ist ja eine Einführung. Und ich bin die Erste heute.
Ja, du bist ja die, bei dir, wir haben lange überlegt, wie machen wir das? Oh, man muss ja nur den Namen sagen. Dagmar Frederik
genau.
Hat uns empfangen.
Aber ist nicht schön.
Aber eigentlich könnte man natürlich so als Moderator, boah, die Grand Dame. Das, oh,
und du, aber das ist wirklich kein Gag, wenn ich eine Gala habe irgendwo und ich werde anmoderiert, ja? Dann muss ich vorher immer sagen, Kinder, bitte. Alles, was mich betrifft, sage ich in meinem Konzert. Ihr müsst nicht, ach, und wir haben doch alles gelesen. Ja, das ist aber euer Problem. Wir haben alles gelesen, weißt du?
Ja.
Und ich habe alles zwischen den Titeln so, also wie alt ich bin und lange und so. Also
ich lege jetzt mal meinen Zettel weg.
Ja, das war das Stichwort.
Unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen ja, daher geht ja nicht auf die Bühne, singt und geht wieder. Es ist ja ein Familienfest. Da wird geredet über Dagmar, sie redet mit ihren Zuschauern, ihren Zuhörern über die, wenn es sein muss. Und das ist ja eine Kommunikation ohne Ende. Und die Würze sind die Songs, die du singst. Habe ich dich richtig verstanden?
Hast du sehr gut bemerkt, oder?
So
gut
ist es
bemerkt.
Eigentlich.
Naja, ich meine, ich habe ja eine ganze Menge zu erzählen. Ich bin dieses Jahr 63 Jahre auf der Bühne und habe ja nicht mehr so einen langen Atem, bis ich 80 werde. Und wenn man das erleben darf, ist es ja nicht nur kokett, sondern wir sind dankbar, mein Mann und ich, wir können wirklich jeden Morgen sagen, hier an dem schönen Wohndings hier, wo wir untergekommen sind, vor 10 Jahren schon, wir sind schon 10 Jahre hier, dass wir dankbar sind, dass wir das erleben dürfen und dass wir alles, was wir wissen, eigentlich gesund sind und mehr kann man nicht erwarten. Und du hast ja auch, Entschuldigung, du hast ja auch gleich Ducky gesagt, ich bin so stolz, ich sagte das auch im Konzert, auch hinterher Autogrammstunde oder so, kaum einer sagt Dagmar Frederik, alle sagen Ducky und ihr wisst nicht, wie stolz ich darüber bin, weil das ist ja eine Sympathiekundgebung meines Publikums und danke, dass du auch jetzt gleich Ducky gesagt hast.
Ja, aber es ist toll, dass du auch so sagst.
Absolut.
Weil dann auch alle, die uns jetzt zuhören, wahrscheinlich auch so dieses Empfinden haben, ja, ich werde eigentlich auf die Idee kommen, Frau Frederik zu sagen.
Ja, aber viele, wie gesagt, also sagen Ducky,
Obwohl du also von deinem Auftreten immer sehr professionell, immer toll gekleidet, du bist perfekt auf der Bühne, aber du bist keine Kunstfigur, du bist der Kumpel Dagi.
Genau.
Und daher kommt er.
Und das macht mich so unheimlich stolz.
Das ist eine tolle Mischung auch. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein gutes Markenzeichen. Wunderbar.
Ich habe es ja auch in Erinnerung, wie sie über die Bühne schwebt und alles sitzt perfekt und wunderbar.
Ja, das ist einfach so ein Stück Stolz von mir auch, ja, dass ich früher, wo ich noch sehr viel Fernsehen gemacht habe, immer in großen Kleidern, wir hatten ja tolle Schneidereien und tolle Stoffe, ob Kessel oder ich habe ja sehr viele Abendsendungen gemacht und dann war mein Ehrgeiz auch in, ich sage mal, Ottendorf-Okrilla genauso schick angezogen zu sein wie im Fernsehen, dass die Leute, die dafür bezahlen und sich auf dich freuen, dass du dann genauso aussiehst. Das hat sich ein bisschen geändert bei mir, also große Kleider habe ich nicht so, weil meistens ist ja auch im Sommer draußen, ich habe ja Konzerte gemacht, jetzt 40 Grad gefühlte, in der Sonne draußen und ich gehe ja dann immer runter, ich kann nicht auf der Bühne leiden, so weit weg. Ja. Und die saßen alle am Rand unter den Bäumen und ich habe in der Mitte in der Sonne getobt. Und da bin ich schon ein bisschen lockerer angezogen, also das finde ich, habe ich auch verdient jetzt inzwischen.
Nee, absolut, ja.
Aber ich wollte nochmal sagen, ich war schon ein bisschen ehrfürchtig hier rein und so, das hat sich jetzt erst gelegt, nachdem Dagi mir ein Sekt angeboten hat.
Ist vielen Dank dafür.
Ja. Das ist ja süß. Ja. Ich bin eben Generation Fernsehkind,
Naja, klar.
Also,
Es ist
die Frau aus dem Fernsehen.
Ja, ja.
bei aller Kumpelhaftigkeit, so, ist denn doch schon ein bisschen Hollywood, da trinkt man dann halt einen Sekt am Nachmittag oder so. Ja, aber ist völlig okay. Also jeder, auch gerade unsere Hörerinnen und Hörer, werden haben ja auch Vorstellungen so.
Ja,
wie unsere Stars, wie leben sie denn so, was machen sie denn so?
Ja, ja.
Wollen wir ja alle wissen. Und auch in der Super TV wird ja sowas auch so im Rahmen dargestellt.
Ja.
Deswegen ist es schön, dass wir dich hier so erleben dürfen, so ganz ganz privat. Und wir wollen auch eintauchen so in dein Leben und vielleicht auch ein bisschen Privates dabei, weil unser Thema heißt zwar die Unterhaltung in der DDR, aber die wurde ja von Menschen gemacht.
Natürlich.
Für Menschen.
Und von Menschen für Menschen, die Ahnung hatten. Also muss man ja einfach mal so sagen, nicht? Die sich wirklich sehr mit Herzblut dafür interessiert haben. Was schicke ich über den Sender? Was gebe ich? Gebe ich dem Publikum? Und du gehörst ja zu denen, die einer der ersten Interviews mit meinem Baby gemacht haben.
Ja.
Damals. Weil niemand hat gedacht, ich auch nicht, dass ich mein Kind kriege. Ging eben nicht, ne? Ja. War immer der falsche Kerl oder wie auch immer. Und als ich dann mit 39 3/4 meiner Tochter das Leben schenken durfte, da warst du da.
Ja.
Dann war die erste Home-Story da. Von einer LDPD-Zeitung. Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie der Journalist hieß. Und das war das erste Mal. Und da waren die Reaktionen wirklich geteilt. Also die Frauenbrigaden in Freiberg zum Beispiel haben sie aufgeregt, jeder kriegt ein Kind. Und die anderen haben Briefe geschrieben, oh danke und alles so. Und ist bis heute so geblieben, weil ich koche, ich kaufe ein, mein Mann und ich, wir machen alles alleine. Und was ich immer sage, wenn du sagst, während der Konzerte, denken ja immer noch viele, ich bin eine Dame. Und wenn ich denn so freche Sachen sage, dann ist erstmal ein Moment ernst und dann lachen die sich tot. Ja, wenn ich zum Beispiel in die erste Reihe gehe und sage, hier halt mal, gebe ich mein Mikrofon ab, weil wir über Alter gesprochen haben und dann fasse ich mir an die Wangen und an die Brust und die Zähne und so, alles meine, bis auf meine Krallen ist alles meine. So. Und dann gucken sie erstmal und dann sage ich, mein Mann und ich, wir haben beschlossen, alles, was ein Schönheitschirurg verdienen würde, versaufen wir lieber.
Ja.
Und wisst ihr, wie die Leute, wirklich, die holen Tiefluft, und dann merken sie, ach, das kriegt eine richtige Gänsehaut, weil das wirklich immer die Reaktion ist. Das glaube ich. Traut mir keiner zu.
Ja.
Und das ist mein Leben wirklich. Ich bin so, wie ich bin und ich lasse mich auch nicht verändern.
Ja, boah, hast du auch Schwein gehabt. Das ist auch super so. Weil es ist eine entwaffnende Authentizität. Da kannst du einfach nicht machen. Das ist einfach so. Was willst du da noch sagen? Ja, ist so. Und damit stellst du dich natürlich in eine Reihe mit deinen Zuschauerinnen, auch in diesem Fall. Die natürlich auch zu Hause vorm Spiegel stehen und hier und da und sagen, könnte man was machen.
Ja.
Aber muss ich nicht mit Sekt verpassen, man kann ja auch Saft trinken, also nur als Prost.
Ja, aber das kommt auf die Tageszeit und ob ich Auto fahre, sonst nicht.
Wir sind ja nach 11, kann man ja auch schon.
Aber ihr habt ja Glück, normalerweise gibt's Gin Tonic, aber erst so ab 17 Uhr, ja.
Gut. Jetzt geht's aber hier in die falsche Richtung, nicht, dass so ein falscher Eindruck entsteht.
Aber Jürgen, da warst du praktisch schon privat unterwegs mit Bong und hast dann das Kind begrüßt für deine Sendung.
Du, wir waren ja auch Unterhaltungsleute, wir wollten ja Unterhaltung machen.
Ja.
Und wir haben natürlich auch ausgelotet im Osten, wie weit kann man denn mit so einer Homestory gehen? Weil das war Tatsache, ich benutze jetzt mal so einen Überbegriff, nicht erwünscht. Also niemand hat gesagt, mach keine Homestories oder so, aber keiner wollte es.
Ja.
Und wir haben es dann einfach gemacht, so im Rahmen, was passiert denn so in der Showbranche? Und dann sind wir einfach hin.
Ja.
Und dann war das aber schick und so. Ne?
Da hast du das Lied gesungen bei uns. Ganz normal, später. Natürlich. Und das war ja auch, also es kam ja aus dem ZK, ich habe schon vergessen, was das heißt, dass Starkult nicht erwünscht ist. Ne? Also das Star gab es ja gar nicht. Und wenn ich heute angesagt werde, also jetzt kommt der Star, dann gehe ich raus und sage, seid nicht böse, ich kann immer noch nicht fliegen. Weil ich kann das einfach auch nicht leiden. Ja? Das ist ja auch ein Sprachgebrauch, der hat sich eben heute eingebürgert. Aber ich bin kein Star.
Ist das jetzt eine gewisse Weisheit, die man irgendwann hat, eine Erkenntnis? Oder warst du wirklich schon immer so? Oder gab es eine Zeit, so in den 80ern oder in den 70ern, wo du ein Star warst, man muss es ja einfach so sagen, was du gesagt hast.
Ja, aber es war ja auch durch meine Partner bedingt. Guck mal, mit Uhlenbrock, wir haben ja an 68 angefangen, also sage ich auch immer, nicht 18, sondern 1968. Ja. Das ist der erste Lacher meistens. Und das war ja so, da hatten wir einen Riesenerfolg. Verdanken wir eigentlich der Jutta Müller, der nach wie vor erfolgreichsten Eiskunstlauftrainerin der Welt, die sich dieses Du hast gelacht ausgesucht hat. Und Gabi Seifert hat dann ins Squaw Valley ihren Showtanz nach dem Du hast gelacht gemacht. Und hat sie auf den Arsch gesetzt und haben wir gedacht, oh Gott, jetzt ist alles zu Ende. Aber Gott sei Dank nicht.
Ja.
Und danach haben eben viele Manager aus der ganzen Welt gefragt, wer singt denn das? Und da sind wir ja wirklich, also von Ägypten bis nach Ghana, bis sonst wohin, bis Jemen, wo man heute überall nicht mehr hin kann, sind wir da gefeiert worden. Und auch haben eben in unserem Land auch, wir haben Preise eingeheimst, Ostsee-Festival und so, das war mit Uhlenbrock so.
Ja.
Und dann kam ja die große musikalische Zeit mit Peter Wieland.
Ja.
den ich Mitte 60er Jahre kennengelernt habe, mhm, als Lehrer, ja, und dann auch als Professor an der Hochschule für Musik. Der war der Erste, der Musical unterrichtet, mhm, hat. Und er hat mich kennengelernt, als ich mit dem Orchester Max Reichelt am Rand von Eberswalde in Finofurt, ja, gesungen habe. Ja. Mit 18, mit 16, meine Lippen, weißt du so. Ja. Und der stand an der Seite und hat dann gesagt, also pass mal auf, Mädel, so eine Operettenziegen haben wir ja noch, hast du Lust auf Musical? Und so fing das eigentlich an.
Okay.
Und dann war ich ja, weiß ich gar nicht, 10 Jahre oder wie lange, immer die Geliebte und hatte die Schnauze voll, wenn, ja, Weihnachten, Ostern und Urlaub warst du alleine. Und so kam es dann, das hat er dann inzwischen auch begriffen, dass ich eben dazwischen zweimal geheiratet habe. Einmal 3 Jahre, einmal 4 Jahre. Ja. Und dann kam er.
Ach so.
So, und dann ist er, ja, mit mir zusammengezogen und dann, ja, war das eine wunderbare Zeit.
Ja.
Und es gibt heute auch noch ganz viele Produktionen, die mit Siegfried May waren, für den Westen. Mhm. Evergreens und Musical haben wir dort im Rundfunkstudio 4 gemacht und ganz viel. Und dadurch hat sich das so eingebürgert, mhm, dass auch die Leute, die jetzt nicht auf Schlager, und ich habe ja auch nicht nur Schlager gesungen, mhm, die haben sich den Namen gemerkt. Und es, mhm, ist die gleiche, ja, Nummer mit nach 89, dass ich da ich ja viel Sendung gemacht habe, eben als Moderatorin, ich hatte sie ja alle da, von Julio Iglesias über Milva, mhm, über alle, ne?
Ja.
4-mal Kessel, da waren sie ja alle da.
Ja, ja.
Und du bist mehr, das weißt du ja selber, wenn du Moderator bist oder Moderatorin, mhm, für eine Sendung, hast einen besseren Kontakt mit den Ausländern, ja, als wenn du nur Kollegin bist als Sängerin. Mhm. Und die haben mich dann alle nach der Wende also gleich engagiert. Und Dieter Thomas Heck und dem, mhm, alten Schenk verdanke ich eigentlich, dass ich dann in das gesamtdeutsche Fernsehen eingestiegen bin. Mhm. Und so ist also der große Abriss,
okay,
von dieser, ja, Zeit. Ja,
ja. Ach, ich habe jetzt gerade 2 Gedanken und ich muss mich für einen entscheiden. Ich erzähle den einen. Es gab Anfang der 90er Jahre im MDR eine Fernsehshow, die hieß Meine Show.
Ja.
Und da gab es einen Unterhaltungschef damals schon, der mittlerweile unrühmlich sein Ende gefunden hat. Mhm. Und der hat mich eine Sendung machen lassen, Meine Show.
Du hättest eine gemacht.
Ich habe eine gemacht. Er hat sie mich machen lassen. Meine in Suhl.
Ach du, ach so, ja, da war ich nicht. Okay, ich hatte die erste gemacht und du die zweite.
Und er hat mir während der Show erzählt, ja, übrigens, wir machen demnächst noch eine Sendung, die heißt Meine Show,
ja,
mit Dagi.
Ja.
Wie jetzt? Ja. Ja. Und es wird sich dann entscheiden, wer von euch beiden diese Sendung, Meine Show, in Zukunft weitermacht.
Ja.
Und da war mir klar, okay, dann machst du jetzt diese Sendung und dann wartet alle schick, wunderbar. Ja, war eine Samstagabendshow, eine große Nummer.
Ja, Wahnsinn.
Da musste so viel gemacht werden, was nicht meins war.
Ja.
Steppen singen konnte ich sowieso nicht. Also waren so viele Dinge erfunden worden, um mich da in Szene. Es war so schrecklich. Egal, ich hab's gemacht.
Ja.
Und du hast dann die nächste gemacht. Ja.
Ich habe dann alle
gemacht. Da war dann deine Show.
Ja, genau.
Das ist das, was uns verbindet, diese genau meine Show-Geschichte.
Dir war von Anfang an klar, dass du keine Chance hast in diesem.
Naja, ich wusste zum Beispiel gar nicht mehr, dass du eine gemacht hast. Ich wusste nur, dass es geplant war, mhm, und dass wir so einen Erfolg hatten. Es war ein Riesenaufstand. Ja. Da haben wir nur mit Quelle gemacht, diese ganzen Zuschauer und live telefoniert, Icke mit Hannover und mit allem. Also es war ein großer Aufwand. Mhm. Und dann habe ich ja im Prinzip mit dem Herrn Voth zusammen den MDR in die ARD gebracht. Wir haben die erste Sendung, die lief donnerstags,
genau,
nach der Schreine Markers.
Mhm.
Da war das.
Ich weiß es nicht mehr. So. Meine lief am Sonntagabend, ich weiß es noch, weil ich musste am nächsten Morgen um 5 Uhr die allererste Morningshow im neuen privaten Berliner Rundfunk moderieren. Ich bin von Suhl direkt dahin gefahren und habe dann die Show da. Deswegen ist das bei mir so in Erinnerung geblieben. Du bist meiner Frage ein bisschen ausgewichen. Du warst zu einer Zeit in der DDR ein Superstar.
Jo.
Auch wenn diesen Begriff niemand gesagt hat.
Ja.
Hat man daran gemerkt, dass es keine Gala gab, wo du nicht warst? Dass es ganz, ganz viele Fernsehshows gab? Oder man hat es einfach gemerkt.
Ja.
So als Außenstehender.
Das war aber auch toll. Guck mal, es kommt der nächste Name, nämlich Frau Matt. Ohne Frau Matt hätten wir alle ja nie Kessel gehabt.
Ja.
Und dadurch, dass jedes Mal eigentlich jemand anders die Sache da gemacht hat, hat sich das ja so lange gehalten. Und nach der Wende hat Carsten Speck gemacht und haben sie alle gedacht, Carsten ist Kessel.
Ja.
Stimmte ja nicht, aber egal.
Mhm.
Und die Hahnemann und ich, wir haben jeder für sich 4 Kessel gemacht.
Mhm.
Und die hat uns ja Sachen zugetraut. Wir waren ihr trojanisches Pferd, weil ich alles in den Kesseln gemacht habe. Abgesehen jetzt mal von den riesen Ballettbildern.
Mhm.
Aber ich habe ja, wenn du dich vielleicht erinnerst, den ersten Kessel aus dem neuen Palast gemacht.
Mhm.
Im Juni.
Mhm.
Also erstmal habe ich den Palast eröffnet im April.
Mhm.
die erste Treppe, 99 Stufen, neue Schuhe, neues Kleid, neues cool. Lied und rund um mich rum standen diese langbeinigen, schönen Frauen und ich musste da in der Mitte runter und manchmal wird es ja noch wiederholt und dann sitze ich hier und denke, das kann nicht sein.
Das war im Jahre 1900 und?
84. Und im Juni dann den ersten Kessel und da habe ich diese Nanaschen Spiele gemacht. Also so bist du, hast zwei Puppen auf dem Rücken. Und da habe ich mit dem Ballett den Anfang gemacht. Und dann richte ich mich auf und ich dachte, ich platze, keine Luft. Ne? Und habe das wirklich gut moderiert. Und dann haben sie mich aus dem Wasserbecken gezogen, 10 Meter in die Höhe an ihrem Arm.
Ja.
Und habe die Ansage gemacht. Ja. Also alles solche Sachen. Mhm. Da war ich aber schon schwanger. Und das wusste nur meine Redakteurin und mein Dieter Stein, mein Maskenbildner. Wenn Frau Matte die wusst hätte, die hätte mich das nie machen lassen. Mhm. Ja. Da war ich also so im zweiten halben Monat so. Ja, ja. Und das sind natürlich alles so Erinnerungen, die einfach klemmen. Und das haben die Leute ja auch in einigen Interviews oder eben auch im Konzert. Ich habe ja auch eine Weile Buchlesungen gemacht. Das habe ich ja dann auch erzählt. Und dann kamen sie hinterher und sagen, das gibt's ja nicht, das, was sie alles, was sie alles gemacht haben. Mhm. Aber nur, weil sie es mir angeboten haben. Guck mal, Quermann hat mich immer ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Der hat ja auch mit Eberhard Rorscheid und mit Peter Altmann auch eine sehr schöne Sendung Musik, die ihnen Freude bringt. Das hatten wir von Petra übernommen.
Ja.
Und das haben wir ja auch mindestens 5, 6 Mal. Da waren auch alle da. Ne?
Du hast mit Evelyn Matt Kessel gemacht und für die Redaktion. Du warst aber auch Quermann-Freundin, ne?
Absolut, ja. Wir waren sehr befreundet.
Ja.
Na, ich habe gelernt, dass die beiden nicht gut miteinander konnten, Evelyn Matt und
Heinz Quermann. Das waren die beiden einzigen Macher, die wir hatten. Und das ist natürlich eine Konkurrenz, ist doch klar. Mhm. Ohne Quermann hätten wir keine Musik, nicht Rainer Süß und Lucia Hoda. Und das hat ja alles Quermann gemacht. Mhm. Und der wie du, der ist nachts von der Mucke gekommen und saß morgens früh um 8 im Büro. Mhm. Seine arme Sekretärin ist manchmal verzweifelt, weil der war so diszipliniert und der war immer für einen da. Aber wenn die Leute, wenn einer zu spät kam oder seinen Text nicht konnte, dann hat der durch das Studio gebrüllt, machst du der King Kong. Mhm. Aber nur so geht's schon, vielleicht.
Mh. Aber Heinz Quermann hat auch maßgeblich die DDR-Unterhaltung bestimmt. Ne?
Absolut. Absolut. Ohne Quermann. Guck mal, Lutz und Liebe. Und das waren ja alles seine Sachen. Mhm. Und die ersten Jahre, wo er noch auf Talentesuche war, hat er ja viele Jahre gemacht, ne?
Herzklopfen kostenlos.
Ja, und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Also der war in Eberswalde. Und ich durfte ihm als Tierparktochter die Blumen überreichen. Und habe aber gar nicht gesungen. Da war ich aber eingeladen zum Vorsingen. Und dann das einzige Mal, sage ich immer, steht glaube ich auch in meinem Buch, als ich nicht auf den Alten gehört habe, ja, weil er hat danach mir geschrieben, dass ich eine schöne Stimme habe, aber für Schlager mich gar nicht eigne und ich soll Musik studieren. Hm. Und da ich noch nie studieren wollte oder so. Und dann habe ich gesagt, vielleicht hätte die reicht für einen Chor in Erfurt, wobei ich nichts gegen Chöre habe, aber das wäre nicht mein Ding. Und dann hat er mir eben ganz viele Sachen angeboten. Ja. Hm. Und hat immer gesagt, du machst das schon.
Ja.
12 Jahre Serenade bei Kerzenschein gemacht. Hm. Heute kommen die Leute noch und sagen, das fehlt uns Heiligabend heute noch. Eine halbe Stunde, wo die prima Ballerinen von Opa und so alles da waren. Und da habe ich die erste Zeit nicht gesungen, dann haben sich die Leute beschwert und dann habe ich in jeder Sendung auch ein Lied gehabt mit den tschechischen Orchestern und Chören, die waren meistens bei mir. Also das waren, sind ja alles, was mir alles einfällt. Jetzt siehst du, ich kann doch wieder
buchstaben. Wenn er angestoßen wird, dann kommt natürlich die ganze Erinnerung. Ist klar. Es gab eine Menge Künstler, die keinen großen Namen hatten, die sich beklagen noch heute über Gängelei und Bevormundung bis hin zu Auftrittsverbot, also all die ganzen Geschichten. Ja.
Ach Gott, wer heute alles Auftrittsverbot hat.
Ja, gut, okay, also natürlich, wir haben auch die ganzen Freiheitskämpfer jetzt, alle, die plötzlich da sind.
Ja.
Andere Geschichte. Aber wir wissen schon, es sind bestimmt, also auch gerade ich als Moderator, habe das ja oft erlebt, bestimmte Themen, wie kannst du denn jetzt über Urlaub reden? Wir haben keine Ferienplätze an der Ostsee und du erzählst ja von Urlaub. Also, solche Dinge haben wir
ja
erlebt. Wie weit hast du sowas erfahren und wie weit hat dir deine Popularität geholfen, da gegenzudrücken und zu sagen, ey komm, ihr habt deine Macke jetzt gemacht?
Also da hatte ich natürlich auch wieder Glück, weil ich ja kein Komiker, kein Kabarettist war und wirklich nur Moderationen gemacht habe, übrigens nie einen Teleprompter gehabt. Ich habe immer alles auswendig gelernt. Du auch, ne? Und die hatten keine Angst. Ich habe ja Live-Kessel gemacht, ich habe Live-Fernsehlieblinge gemacht, noch mit Horst Renz zum Beispiel, haben wir auch sehr viel gemacht. Und die haben einfach gewusst, ich gehe nicht raus und sage, DDR ist scheiße. Weil das ist doch witzlos. Das wäre ja heute auch genauso blöd. Heute kannst du das machen, aber fliegst auch raus. Und da hatte ich eigentlich nie Probleme, weil ich habe nie so, sagen wir mal, aus der Hüfte raus irgendwelche Gags geschossen oder so. Ne?
Ja. Ja, gut beraten. So auf neutralem Terrain. Musik ist mein Ding. Entertainment.
Absolut, Und ich hatte sehr viel Vertrauen eben von den Machern. Und das ist ja mal wichtig, ne? Das also wirklich für die Technik. Du kannst ja nicht improvisieren. Ich bin ja nie Gottschalk, weil da haben sie 7 Kameras. Das ist Wurst, wo er hinguckt. Mhm. Aber wenn wir das gemacht haben, dann saßen die ja an ihrem Ding und guckten auf die Bücher. Was sagt sie jetzt und wo? So, ne? Ja.
Den nächsten Halbsatz sagt sie in die 3.
So zum Beispiel. Ja. Naja, zum Beispiel.
Und wenn du dich dann nicht zur 3 drehst, dann war, genau.
Und da hatte ich wirklich, also insofern eigentlich nie Probleme.
Ja, ja.
Hatte ich nie Probleme.
Hattest du nicht, okay. Nee. Ja.
Also ich habe mir ja auch angelesen, es heißt, dass du auch auf Wunsch von Erich Honecker manchmal besetzt worden bist.
Ja, klar.
Was?
Also, natürlich.
Ich habe dreimal die
Staatsjacht moderiert. Mhm. Und das ist ja auch wieder sowas,
wie die Staatsjacht moderiert.
Die machten jedes Jahr eine Staatsjacht.
Ach so,
und der Abschluss der Staatsjacht.
Ich bin ja ein Segler, bei Yacht bin ich sofort ein Schiff.
Nee. Jagd. Und da haben sie in Erfurt in dem großen Restaurant vom Hotel und in Magdeburg und so, haben sie so, und da darf man ja nicht vergessen, dass wir von über 200 Leuten anerkannt waren, die ganzen Politiker, die ganzen Botschafter. Und die waren da alle. Mhm. Und also zum Beispiel mein Professor Gerlach von der LDPD, der ist dann nicht mit hingekommen. Mhm. Aber ich habe das moderiert und dann haben meistens Monika Lubitz oder so, also die klassischen Tänzer, getanzt und ich habe gesungen und moderiert und ich konnte mir immer diese Titel nicht merken von Erich. Ich konnte mir das nicht merken. Und dann habe ich dann Kulturministerium stand ja hinterm Vorhang und dachte, oh Gott, die hauen dich raus, ja. Und dann bin ich raus und habe gesagt, lieber sehr verehrter Genosse Honecker. Und dann hat er gelacht und so, wenn der jetzt, weiß ich, Zahnschmerzen gehabt hätte oder so, dann wäre meine Karriere zu Ende gewesen. Ja. Aber er hat gelacht. Und der hat immer mitgesungen. Der konnte die ganzen Evergreens, ein guter Freund, die ganzen Dinger. Ja. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Und dann habe ich den Yachtkessel ja gemacht. 88, glaube ich, im Oktober, aus dem Palast der Republik, mit Riesenballett und Icke mit so einem Riesenhut. Und dann haben sie mir erzählt, die rechte Hand von ihm, der musste zu mir nach Woltersdorf kommen. Nach Köpenick, da war ich in Köpenick, kam mit einem großen Auto an und hat mit mir diesen Yachttermin ausgemacht. Ja, meine Band hatte Urlaub, wurde bezahlt und ich habe da die Yacht gesprochen. Und da haben sie gesagt, er saß mit Mittag in Latschen vorm Fernseher und hat den Kessel gesehen und so will er mich haben, genau mit dem Hut und mit der Klamotte und so. Also solche Sachen sind auch passiert, ja. Und ich habe ja von ihm aus der Hand den Nationalpreis bekommen mit Wieland zusammen. Dritter Klasse im Kollektiv war auch das süß.
Ja, ja.
Und aber eben auch nur, weil wir LDPD waren. Also wenn wir SED gewesen wären, hätten wir den nie gekriegt. Aber so kleine Blockpartei, ne?
Ja.
Und dann hatte sich Weidling beschwert und der hat ihn dann auch gekriegt aber der war ja, ich glaube, NDPD war der. Und die Blockparteien kriegten so.
Ja.
Und bis heute bin ich darauf stolz, weil da hatten die 10 oder 12 Jahre keinen Unterhalter, die einen Nationalpreis gekriegt haben. Den hatte die Wachholz früher, ganz früher bekommen und da waren wir stolz, weil ich habe niemanden bestochen und bin niemanden in den Hintern gekrochen, sondern wir kriegten diesen Nationalpreis, ja. Und das war toll.
Es hat doch bestimmt auch Neid gegeben, wenn du jetzt so eine besondere Stellung hattest und auch 4-mal Kessel moderieren durftest.
Ja, naja, aber das war, ich habe das nicht gespürt, verstehst du? Ich war geehrt und hing so viel Arbeit dran, dass du ja da ja nicht dazu gekommen bist. Das war ja, weiß ich, 8 Wochen vorher Ballettsaal und mit dem Karl-Gerhard Seher, der Regisseur, mit dem haben wir, glaube ich, fast alle gemacht. Und die anderen, die noch leben, die wir haben heute noch Kontakt, ja. Weil das war immer eine schöne Arbeit. Die konnten sich auf mich verlassen und ich konnte mich auf die verlassen. Und ich habe nie gespürt, sicherlich gab es das auch. Ich habe einen Kollegen ganz eng, wo die Frau nach der Wende gesagt hat, die hat bei Honecker gearbeitet. Und als wir das gemacht haben, da hat sie sich aufgeregt, weil die ist gar keine Moderatorin. Wieso macht das mein Mann nicht? Also alles erlebt, aber weg, wirklich.
Steffi, fällt mir das alte Sprichwort ein, Neid muss man sich harter arbeiten.
Genau so.
Mitleid bekommt man nicht geschenkt. Ne?
Genau so. Und wir beide haben heute noch den Satz, alles, was uns nicht gut tut, weg, weg, weg.
Ja.
Wirklich.
Also, das muss ich aber auch erstmal in Anführungsstrichen leisten können, oder?
Naja, was heißt leisten können? Wir guck mal, ich bin ja, wie du weißt, nicht das erste Mal verheiratet, sondern das 5. Mal schon 21 Jahre. Und also ich war nicht 5 Jahre 21 Jahre verheiratet, aber das 5. Mal und jetzt 21 Jahre. Und da spalten sich ja dann auch die Freunde, weißt du?
Ja, bei jeder Scheidung.
Jedes Mal lässt ein paar weg oder nicht. So.
Ja.
Und dadurch, also wir beide in den vielen Jahren, er hat ja auch 2 Töchter, die sind jetzt Mitte 50 so. Mhm. Und die haben jeder ein Pärchen. Die Jüngste ist gerade 23 geworden und der Älteste wird jetzt gleich 30. Und alles ist perfekt. Wir verstehen uns alle gut. Mhm. Und mehr Glück kann man nicht haben, weißt du? Das ist einfach vielleicht auch erarbeitet, weil wir so sind, wie wir sind. Mhm. Und er hat ja eine große Reisefirma gehabt, nach der Wende gleich mit einem Österreicher. Reiseclub für Senioren. Und hatte ja bis, ich glaube, vor 10, 12 Jahren. Er hat ja im Jahr 120.000 Senioren bewegt in der ganzen Welt. Ne? Mhm. Und als er dann 97 den Fehler machte, mich zu engagieren in Malta, da ist er mich dann nicht mehr losgeworden. War auch sehr spannend, ehrlich.
Also ich stelle fest, alle Ehen wurden auf dem künstlerischen Terror anberaumt.
Nee. Der erste war ja ein Seemann, also ein Schüler, Seemannsschüler in Stralsund. Und das ist leider dann wirklich aus Eberswalde kaputt gegangen, weil ich habe schon gesungen und der war so eifersüchtig, war in Stralsund und das war die Hölle. Also ist mein Vati mit dem Trabi mit mir nach Stralsund gefahren und hat das beendet. Ja, beendet. Ja. Und dann, der nächste war ein Kameramann, mit dem ich auch sehr viel profitiert habe. Wir waren auch, also wenn wir uns treffen, mögen wir uns immer noch. Mhm. Und naja, dann war Peter Wieland, das war ja mein halbes Leben mit ihm, ne? Und dann kam eben Herr Renner und auch richtig, wenn den hätte ich meine wunderbare Tochter nicht. Also es war immer alles zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck, ja.
Aber Steffi, irgendwie ist es schon so. Meistens, weil von einem Partner, der jemanden heiratet oder als Partner hat, der in diesem Job arbeitet, wird sehr viel abverlangt.
Na klar.
Also der muss so viel Verständnis mitbringen.
Der muss stark sein, ja. Das ist ja auch mit ihm, also oder? Weil er so eine Persönlichkeit ist. Und guck mal, wir gehen irgendwo hin und die kennen uns alle.
Ja.
Und er bleibt ja immer so, wie das so ist, beim König, einen halben Schritt. Und ich muss jedes Mal sagen, das ist übrigens mein Mann.
Ja.
Und der Herr Friedrich ist ja halt schon so oft viele Jahre. Und wer das nicht durchsteht, der hat es natürlich nicht so einfach. Ne? Und das...
Der Beruf als solcher, du bist auf Reisen, du bist unterwegs, du bist immer für andere, du bist ja immer öffentlich.
Ja.
Wo immer du bist immer öffentlich. Ja. Da muss dein Partner einfach eifersüchtig, darf er nicht sein.
Nein, muss er schon aber du durch seinen Job, mit diesem Reiseveranstalter, den er da hatte, das hat er ja, also heute, wenn ich irgendwo hinkomme und er ist mal nicht mit, dann kommen die Damen und sagen, hast du dein Mann heute nicht mit? So, ist wirklich passiert. Kommt im Rollstuhl und sagt, ach, hast du dein Mann heute nicht mit? Mhm. Ich sage, nee, der konnte heute nicht, ich musste allein, das war irgendwo im Sachsen-Anhalt. Und als ich dann fertig war mit meinem Konzert, da kam die wieder und sagte, naja, hast ja gut gesungen. Aber kannst du dir vorstellen, wie eifersüchtig wir alle waren, als du den gekriegt hast? Mhm. Da war es schon 15, 17 Jahre her, ne?
Ja.
Und die war 90. Wunderbar. Und jetzt hat er noch immer Chortreffen. Die waren ja alle schon Rentner, als sie angefangen haben, vor 30 Jahren, ne? Und jetzt waren immer noch 300 Sängerinnen und Sänger, die mit ihm fahren. Die waren jetzt in Wernigerode, dann waren sie in allen Domen und Kirchen dieser Welt, von Wien überall war mit den Leuten, in Bayreuth waren sie. Und das ist natürlich toll und die Leute lieben ihn immer noch. Und das hat ihn natürlich so perfektioniert, dass sie nicht schocken kann, wenn ich immer die wichtige Person bin erstmal. Ne?
Ja, aber als es angefangen hat, da muss man doch bestimmt auch erstmal überlegen, interessiert er sich für die Frederik als Künstlerin oder als Person?
Naja, also er hat mich angeblich schon gemocht Ende der 60er Jahre, wo ich mit Wieland in Oberhof gesungen habe. Da war er mit irgendwelchen Leuten. Ja. Und dann hat er mich ja engagiert. Also das war sehr spannend übrigens. Klaus war der Chef, der saß in der ersten Reihe. Mit Wieland habe ich auf der Bühne Liebeslieder gesungen und Renner war in der Garderobe und hat mir umziehen geholfen. Mhm. Und in der Nacht hatte ich Geburtstag und da hat er eine wunderschöne, schöne kleine Geburtstagsfeier gemacht, Premierenfeier sozusagen. Mhm. Und dann haben alle drei geredet. Herr Wieland hat gesungen, Herr Renner hat eine Rede gehalten und er hat auch eine Rede gehalten. Und so fing das dann eigentlich an. Ja. Also irgendwie, wir sind ja jedes Wochenende hin und her gefahren. Von April bis Ende Mai sind wir hin und her geflogen, weil ich konnte ja nicht die ganze Zeit da bleiben in Malta. Ne? Ja, so fing das dann an.
Du siehst ja, wenn du auf der Bühne bist, außer dass du sehr viel von dir preisgibst.
Ja.
Das ist doch keine Hemmung, wa? Nee. Du erzählst du einfach auch frei von der Leber.
Ja klar, nur so wie jetzt. Also das ist einfach so in meinem Herzen, dass ich das gerne auch mache. Ja.
Die meisten Künstler, gerade im Gesangstil, die suchen ja immer den Hit. Ja. Die brauchen einen Hit, ich muss einen Hit haben. Und wenn sie einen Hit haben, dann haben sie es unheimlich schwer, einen zweiten zu finden. Finden auch viel schlimmer, als den ersten zu finden. Ja. Weil sie immer nur den einen singen müssen. Bei dir ist das ja nicht wirklich so. Das ist ja nicht der Hit, wo alle sagen, oh, hier ist so Ute Freudenberg, Jugendliebe, sofort da oder wie auch immer. Sondern du hast ja ein Riesenrepertoire, weil du machst einfach die Songs zu deinen Songs.
Ja. Und auch meine eigenen. Also viele Leute, wenn ich irgendwo, was halten sie vom Tango, wollen sie alle sehen? Oder die reiferen Frauen wollen sie hören? Oder jetzt lass die Rosen nicht verblühen. Ja. Also seit hat da Dieter Schneider mit Micha Hansen gemacht und sind die Beete tot. Mein Gott. Und also erzähle ich auch jedes Mal, also habe immer von Micha gesprochen. Ich bin eine der wenigen, muss ich jetzt mal so sagen, die über ihre Interpreten redet. Quatsch, über ihre Autoren redet. Und die freuen sich dann immer, das kriegen die auch erzählt. Ja.
Aber grundsätzlich braucht man ja als, ich benutze den Begriff jetzt einfach, nimm es einfach hin, sag mal. Als Star, man braucht ein Umfeld.
Na klar.
Also was einen kräftig stärkt, um mal ein paar hinter die Ohren haut und aber auch zuarbeitet. Das kann man doch machen. Es gibt Leute, die sind so großartig in ihrer Kunst, die können aber weder singen noch tanzen, noch können die auf eine Bühne gehen. Aber die können sich dir mitteilen und du bist der Interpret, oder?
Genau so. Ich habe ja auch mit Burkhard Lasch, ich habe ja damals die Reifen Frauen mit Burkhard Lasch gemacht und habe jetzt in Dresden Theater gespielt. 3 lange Phasen, die Lustgarantie. Als ich das Buch kriegte, hat mein Mann gesagt, das spielst du nicht. 3 alte Weiber beschließen, ihre Rente aufzubessern und gründen einen Puff. Und der erste Kunde, der da kommt, denken wir natürlich, das ist unser Kunde, dabei ist es der Finanzberater. So. Und die Dialoge kannst du dir nicht vorstellen. Also ich sage es jetzt, dass es bitte zu hören ist. Nein, nein. Da muss ich, also ficken ist wie stricken und dann halte ich irgendwie 10 Minuten so einen riesen Pimmel hoch und mein Mann, als er das gelesen hat, das machst du nicht. Und dann kam die Regisseurin hierher und es hat so einen Spaß gemacht. Und da kommen die Leute wirklich und sagen, ach, das war so schön, wie sie hier gespielt haben und sie hier heute zu treffen und so. Ja. Also es ist einfach so toll. Und dann denke ich immer, und er sagt Klaus, naja, du musst, kannst dich nicht verstecken, die kennen dich eben, die erkennen dich eben.
Ja.
Na, wie schön.
Ja,
da hast du kein Problem damit, wenn du irgendwo Spinat kaufen gehst und da steht jemand neben dir.
Gar nicht. Nee. Und ich bin ja eigentlich, ich tiegel mich ja nicht, ich habe jetzt nur die Dinger dran, weil ich dachte, wir machen ein Foto. Sonst bin ich am Tag so nur ein bisschen die Augen betonen und ein bisschen so hier so ein bisschen, also eigentlich wirklich kannst du abwischen, ist nicht weiter. Und so gehe ich auch einkaufen, ich gehe nicht ohne raus. Also, nee. Da sehe ich aus wie meine Mami, wenn ich früh aufstehe. Ach, Mamilein, ich werde dir immer ähnlich.
Ja,
Was ja nicht schlecht ist, aber das ist so witzig, wenn das dann so kommt langsam. Ja. Ich hatte eine wunderbare Mami, die ist leider nur 72 geworden. Und als ich 72 wurde, ist ja schon ein paar Jahre her, da hatte ich wirklich echte Probleme mit mir. Da hatte ich ging ganz schnell und war ganz schrecklich und so. Und da hatte ich echte Probleme mit mir in dem Jahr. Aber sonst nicht.
Ich will mal das Thema noch mal kurz rumschwenken. Wir haben mit Frank Schöbel gesprochen und über sein neues Album und auch über die Texte, über die Dinge, die er da singt. Und da ging es nicht nur um Liebe. Da kommen Tatsache tagesaktuelle Sachen zur Sprache. Ja. Er benutzt auch eine Menge, eigentlich weniger als früher, Metapher oder so kommt. Aber er ist sehr deutlich auch, indem er so Dinge anspricht. Wörter im Schlager wie Wahl, wie Bundestagswahl oder so, wirst man ja kaum gewöhnt oder so. Wie weit kommt für dich sowas in Frage, so in deinen Songs, bei deinen Auftritten, zu irgendwelchen tagesaktuellen, was auch immer, jetzt egal, so Stellung zu beziehen oder eine Botschaft oder wie sowas.
Ja. Also immer in den, weil du hast ja gesagt, ich rede ja zwischendurch zwischen den Titeln und passt noch. Und dieser eine Titel, den müsst ihr euch mal anhören, das ist Liebe von Micha Niekammer. Und da kommt in allen Moscheen, in allen Kirchen, also wirklich auch so. Und da vorher sage ich dann auch, dass ich jetzt beweisen kann, wie viele Farben die Liebe hat.
Ja.
Und dass es mich an einem Tag erwischt hat, es geht Ihnen sicher auch so, wenn Sie morgens aufstehen, Sie lesen die Zeitung, machen Nachrichten an, gleich Decke über den Kopf und nicht aufstehen.
Ja.
So, und dann kommt dieses Lied und dann hinterher nochmal, ich weiß natürlich, dass ich durch 3 Minuten nicht die Welt verändern kann, aber wenn Sie zu Hause noch einmal nur Gedanken an mich verschwenden, hat sich mein Tag gelohnt. Okay. Also so eine, weißt du, so ein bisschen auf den Punkt, aber eben nicht übertrieben, weil ich bin ja... Ne?
Ja.
Und ansonsten jetzt, wie die ganze Scheiße hier lief da oder läuft, auch mit Ukraine und so, da halte ich mich natürlich zurück, weil du hast ja auch in Familien die unterschiedlichen Geschichten und da kann ich nicht auf der Bühne jetzt anfangen zu sagen, aber das und das, das mache ich nicht. Also so weit gehe ich jetzt gerade nicht. Ja?
Das hast du auch zu DDR-Zeiten nicht gemacht, wa? Da ist ja auch, also fast jeder Künstler irgendwie über gewisse Gespräche, wie auch immer, hingetrieben worden, Songs zu machen, die er vielleicht gar nicht gemacht hätte, ohne diese Gespräche oder so. So
ja, naja, nee, oder? Eigentlich nicht.
Erinnere mich nicht daran.
Hat sich auch nicht ergeben für mich. Also auch die Autoren haben mir sowas nicht angetragen, weißt du? Dadurch, dass ich ja sehr viel Musical und Evergreens gemacht habe, konntest du auch mit Musical ja ein bisschen immer auch das rüberbringen, dass die Leute dachten, sind vielleicht deine Worte. Aber eigentlich bin ich da nicht so prädestiniert.
Aber ich erinnere mich noch an die Geschichte von vorhin hier mit dem Honecker oder wie auch immer, dass da jemand gekommen wäre und sagt, sag mal, Dagi, du müsstest doch eigentlich mehr so die Linie unserer Politik, mach doch mal ein Lied über was weiß ich oder so. Das ist ja nicht passiert, das ist Schweinehart.
Naja, das war ja das Geheimnis, dass Quermann uns dazu überredet hat, in die LDPD einzutreten.
Ja.
Dadurch haben sie uns ja in Ruhe gelassen. Also wenn wir in der SED gewesen wären, wäre es sicher Parteiversammlung
und dann wäre es ein bisschen
anders. So. Und darum wirklich, Quermann hat uns da sehr gut beraten und dadurch hatten wir nie Probleme. Und wir waren auch viel im Ausland, ich auch, von Ende 60er Jahre. Und bevor wir gefahren sind, haben wir angerufen und dann haben wir uns getroffen draußen in Grünau. Und dann hat der Professor Gerlach, müsst ihr mal gucken, das war ja bis nach der Wende noch ein sehr wichtiger, war kurzfristig Ministerpräsident, ganz kurzfristig Volkskammerpräsident, so LDPD. Und dann hat er uns nochmal gesagt, wo man denn ein bisschen aufpassen muss.
Ja.
Und mein Bruder hat sich ja 84, da hatte er die Schnauze voll, weil die Schwester ist überall in der Welt und er kann nicht und so. Und dann sind die ja über Prag, aber noch vor der großen Nummer, sind die ja dann nach West-Berlin gegangen und die haben ihn so belagert, die Bild-Zeitung und mein Vati, Staatsangestellter, Icke, prominent. Und der hat sich nicht einmal hinreißen lassen, über uns zu reden. Ja. Die haben ihm viel Geld geboten. Also da war Achim, du kennst Achim auch ein bisschen so, kennst meinen Bruder auch. Fotograf war der, Kameraassistent und Fotograf. Ja. Und der hat sich nicht dazu hinreißen lassen, auch nur ein Wort über uns negativ zu äußern oder überhaupt, also über Ost-West zu sprechen.
Hatte das Konsequenzen für dich, wenn der Bruder dann...
ich bin eingestellt worden. Also ich war im Kulturministerium und da hat er gesagt, ob ich wüsste, wo mein Bruder ist. Und ich wusste wirklich nicht. Der hat uns alle da rausgelassen, weil das wäre für uns nicht so gut gewesen, für meinen Vater auch nicht. Und dann hat er mir gesagt, also wenn ich habe ja auch so einen Tagespass gehabt, also um in die Vorstellung zu gehen und so, sagte er, also das lassen wir alles so, aber wenn du rüberfährst, dann solltest du einfach mal nicht mit Presseleuten reden. Das war das Einzige, was sie zu mir gesagt haben. Und da habe ich im Kulturministerium erst erfahren, dass Achim weg ist. Und da haben wir nichts getan, auch Fatih nicht. Also Fatih hatte natürlich auch, wie alle Direktoren hatten, einen Stasi-Mitarbeiter, aber die waren befreundet und der kam einmal im Monat, dann haben sie gequatscht und wollte getrunken und dann war das gut. Das hing auch immer von dir ab, dein Charakter, ob du ein Anscheißer bist oder nicht. Das sage ich bis heute. Dass jeder, der eine Funktion hatte, hatte solche Kontakte. Jeden Monat oder jeden Tag, weiß ich nicht. Und wenn du ein Anscheißer warst, dann warst du eben inne und hast irgendwas unterschrieben und...
Wenn ich dann nicht, war.
Ja, wenn ich dann nicht. Hatte ich nie.
Ja.
Hatte ich nie.
Jürgen hat eben gefragt, ob jemand mal auf dich zugekommen ist und gesagt hat, du sollst mal ein opportunes Lied machen. Gab es vielleicht aber auch eine andere Situation, dass du mal irgendwas machen wolltest, was man dir dann nicht gegönnt hat oder nicht?
Nicht mal das. Ich habe ja sogar Englisch gesungen. Ich habe ja die Oktober-Galas, die wir hatten im Friedrichstadtpalast auch. Ja. Da waren ja die Jungs alle hier, der Uwe Jensen, der Lippert, der... du warst da nicht dabei. Nee,
ich singe ja nicht. Ich habe ja auch
mit vier versucht. Jungs und Icke. Und da haben wir sogar Englisch gesungen. Also es war irgendwie... war ich im freien Raum irgendwie. Also ich durfte das wirklich alles machen. Ich habe ja auch schon Words damals in Englisch gesungen und Something habe ich schon in Englisch produziert. Also da...
Das war dir damals aber schon auch bewusst, dass das was Besonderes ist, dass du so unbehelligt bleibst.
Ja, nee. Das war einfach meine Arbeit und das wurde mir angetragen und ich habe es gemacht und ich wurde dafür nicht in die Pfanne gehauen. Ja. Also es ist wirklich, ich bin da.
Es hat, glaube ich, in einer ganz glücklichen Situation, dass es eben auf der Bühne mit Tanz und so weiter nicht so schwierig war.
Naja. Und ich glaube schon, dass eine gewisse Popularität einen doch schon vor vielen Dingen auch schön geschützt.
Du, und was ich immer sage, Vertrauen. Die hatten Vertrauen.
Ja, ja.
Die waren nicht, liefen nicht Gefahr, dass ich rausgehe irgendwo und wie einige Kollegen irgendwelchen Scheiß erzähle oder so Anspielungen mache.
Ja.
Wie nach der Wende ja einige unserer Mädels, die sagten, ich musste immer den Pass abgeben, verstehst du? Wäre nie auf die Idee gekommen, sowas zu sagen. Ne? Ich musste ja immer den Pass wieder abgeben. Und das sind alles so Sachen, das,
so viele Millionen Menschen, die hatten nicht mal ein Pass und hätten ihn ja nicht gehabt. Und werden ja nicht abgehauen, die werden auch wiedergekommen, diese Leute.
Das war ja der größte Fehler, wissen wir ja. Das war der größte Fehler, dass sie uns so eingesperrt haben, dass man nicht, ich habe immer gesagt, ich hätte gerne auch in Irland mal Holzfeuer gemacht oder so.
Ja.
Aber das war einer der größten Fehler, dass sie uns weggesperrt haben.
Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, sagen wir, ich höre das sehr oft, wenn ich Veranstaltungen mache oder so, dass die Leute kommen, ach, dass ich sie mal und so.
Natürlich.
Und so, so. Aber es hat immer, ich hab das ja früher immer, das war ja immer so. Da sagt er nie, oh, das, was du eben gemacht hast, das war so geil, ich hab so gelacht, das war so toll. Interessiert überhaupt nicht. Ja. Ich hab das ja früher immer geguckt, das war ja immer, das war so schön, dass ich sie mal sehe. Also es wirkt das nach, bei mir jedenfalls, du stehst auf der Bühne und singst und du singst toll, in einer großartigen Art und Weise, da sagt man natürlich, ey, dass sie das doch durchhält, alle 10 hier eine halbe Stunde. Aber so, das sind so die Dinge, die man jetzt so hören. Ne? Das hat Tatsache mit Erinnerung zu tun, hat mit früher zu tun in der Zeit.
Aber scharf finde ich ja auch, wenn sie an dem Autogrammstand sind und sagen, naja, aber jetzt, früher kommen wir ja an sie nie ran. Ich sage, jetzt komm, erzähl mal keinen Scheiß. Ja. Also früher habt ihr euch nur um die Westleute gekümmert und um uns nicht. Wir haben ja immer Pressetourneen gemacht und so. Mhm. Und da habt ihr nicht angestanden bei uns. Also nicht so was erzählen. Also ich war immer schon da für alle. Ja.
Wenn du aus dem Friedrichstadtplatz aus dem Bühnenausgang rausgegangen bist, auf wen sind sie losgestürzt? Natürlich. Auf Albano und Romina Power oder auf Dagi Frederik?
Natürlich.
Also machen wir es mal nicht vor.
Na klar.
Auch damit,
und die hatten wir immer.
Ironie, auch damit diesem schweren Losen mussten wir leben.
Nee, aber ist ja wirklich so. Und das ist einfach, ich kann das immer wieder sagen, ist ein großes Glück, dass es bei mir so, aber ich erzähle auch im Konzert, dass ich oft an den wichtigen Stellen im richtigen Moment war. Dass ich oft im richtigen Moment am richtigen Fleck war, Und das ist nun mal so. Guck mal, ich habe in den Goldenen Orpheus in Bulgarien gewonnen und danach war ich bei Heinz-Florian Oertel bei Portrait par Telefon. Und da haben eben Leute meinen Namen gehört, den noch nie gehört haben, weil wer Oertel geguckt hat, der hat eine Schlagersendung gesehen. So. Das war also der Sprung. Und dann kriegte ich vom zweiten deutschen Fernsehen früher die Sendung Kinomusik mit Dagmar Friedrich. Da haben die ernsthaften Filmleute, da habe ich 14 Jahre gemacht.
Ja.
Da war Fischer mit einem Klavier, da kam der gerade aus Amerika, hat gerade mit diesen Film gemacht und dann hat er bei mir im Studio Klavier gespielt. Und so, also im richtigen Moment immer so waren da Leute.
Ja. Und irgendwann bist du ja auch mit deiner Tochter auf die Bühne gegangen. Daran erinnere ich mich jetzt sogar persönlich, weil die Kleine anhand von Mama.
Da war sie 4. Bei Quermann, bei Frühstück und Gänsebraten, da hat sie, und vollsynchron, die sind mit ihr ans Gesicht gegangen, war Playback, ans Gesicht, und die war vollsynchron.
Hat da irgendwer dahinter?
Ich provoziere jetzt mal, ganz bewusst, bitte, okay, kannst du mir in die Schieber treten, wenn du willst. Sag mal, hast du deine junge Tochter auf die Bühne gezerrt, um sie darzustellen, oder wie?
Nee, sage ich ja auch, dass wenn ein Kind in diesem verrückten Haushalt groß wird, wo die Autoren sind und so, das waren ja Schneider und Micha Hansen waren die Ersten, die ihr das zugetraut, die sie gesagt haben, jetzt mach mal. Dann war sie im Studio, sie hat ja mit 6 ist in die Schule gekommen und mit 5 hat sie mit Roberto Blanco schon Titel gesungen bei Micha im Studio. Wir haben ein großes Album gemacht und mit mir. Das hat sie einfach gemacht. Die stand immer an der Bühne, die war immer mit, von Anfang an. Ich habe ja, die ist im Januar geboren und Ende Februar stand ich schon wieder auf der Bühne, habe 9 Monate gestillt und immer, wenn ich in der Garderobe war und wer singt, ach, James singt gerade, der dritte kann ich nochmal so, dann habe ich die zwischendurch. Die war ein gesundes, wunderbares Kind. Und dann haben sie ihr das angeboten. Ist doch klar, komm, sing mal so. Und dann wir haben uns gerade gestern auch unterhalten, dass die Kinder das natürlich nicht so leicht haben in der Schule. Wir waren ja hier in Woltersdorf und da hatte sie immer Probleme. Also die Lehrer haben sich scheiße benommen, Und dann haben wir auf der Platte ein Lied, ein Kinderlied mit Kinderchor. Und dann habe ich die Kinder aus ihrer Klasse genommen. Dann waren 8 oder 9 Kinder. Ja. Die waren alle gleich alt, erste Klasse oder so. Oder schon 2. Klasse.
Und hat der Schacht so funktioniert?
Absolut. Und dann hatten wir die Gruppe und das war, dann war sie nicht mehr so alleine, ne? Naja, und als sie dann älter war, dann war ich im Interview mit Heinz Schenk und da war Maxi auch mit und ihr Vater. Und da hat ihm Schenk das so gefallen, wie wir miteinander umgehen, dass er gesagt hat, er kann Kinder auf der Bühne überhaupt nicht leiden, aber würdet ihr das und das machen? Und dann war sie bei ihm in der Sendung Weihnachten. Und dann war er in Frankfurt am Main im Studio und dann hat er doch My Mädche, ne, hat er doch so richtig Frankfurter Dialekt.
Ganz kurz zur Erläuterung, Heinz Schenk, der blaue Bock.
Der blaue Bock.
Ja.
Also danach, ne? Mhm. Da hat er so. Und dann hat sie so gelacht im Studio, konnte nie singen, weil sie über den so lachen musste, wie der gesprochen hat. Und dann hat er aufgesungen erst, dann ist er raus und dann hat sie alleine gesungen und das hat wunderbar funktioniert. Mhm. Und daraufhin kriegt sie von München, von Heinz Beierlein, die Nummer mit Hans Klarin. Das Mädchen und der Clown in der Volksmusikachse. Mhm. Und da haben ja andere Volksmusikanten jahrelang gebraucht, um überhaupt da reinzukommen. Und da waren sie beim Grand Prix der Volksmusik und haben neben damals Maxi Arland und Vater, die haben den ersten gemacht und die beiden haben den dritten gemacht. Hans Klarin und Maxi. Und so hat sich das ergeben. Und da war in München klar, Maxi wird die zweite Stefanie Hertel. Und da hat Maxi gesagt, Marmilein, ihr habt gesagt, ich muss nur das machen, was ich möchte und ich will kein Dirndlkleid. Damit war die Karriere beendet.
Das war's. Ja. Was macht sie heute?
Hat dir dein Herz da geblutet?
Naja, ich fand es traurig, weil sie war sehr niedlich und hat prima gesungen für so ein Kind, ja. Und das war dann erledigt. Dann ist sie ja schon ziemlich früh ausgezogen hier zu unseren Freunden nach Mahlsdorf, weil sie da mit dem Freund und so. Und als sie 18 war, da war sie da schon. Und da hat sie gelernt, mit dem großen Hund, mit dem Haushalt, mit Oberschule, mit allem drum und dran. Also gleich auch in ein Rad gekommen. Und so hat sich das dann ergeben. Und dann ging sie nach München, weil sie nicht mehr meine Tochter sein wollte. Weil immer alle gesagt haben, ist die Tochter von Dagmar Friedrich, das hat sie, und ich habe ihr immer gesagt, pass mal auf, Udo Jürgens, die Kinder, die sind heute bald 65, da steht immer noch dahinter Tochter, damit müsst ihr einfach leben. Und da ging sie nach München und nach anderthalb Jahren habe ich dann bei Facebook gesehen, hinter ihrem Namen stand mein Name, Mutter von, und da wusste ich, die ist angekommen in München. So lange hatte die gedauert, dass sie selber, weißt du, und also heute sind wir ein Kack und ein Ei.
Was macht sie jetzt heute?
Na, sie hat Immobilien gemacht, die ganzen zwei Dinger. Und jetzt hat sie sich selbstständig gemacht seit Mai und ist Coaching. Das ist ja jetzt so berühmt, weißt du? Sie wird die Coachlerin und hat richtig gut zu tun.
Hat viel gelernt.
Ja,
viel früher bei Mutti.
Ja. Naja, die ist also noch mehr als ich. Also die ist wirklich, ist schon toll. Ist schon toll, was sie da so macht.
Wenn ich Dagi Friedrich live sehen will, in einem Umfeld, wo es leckeren Entenbraten gibt, dann gehe ich nach Neu-Helgoland in Berlin. Ja. Findet man im Internet.
Ja.
Wenn ich Dagi Friedrich hören will, gibt es ein aktuelles Album. Sag mal, Friedrich, nein, ich bereue nichts.
Jawohl.
Jetzt mal ehrlich, erzähl uns eine Sache, die du bereust. Es passiert Shit im Leben. Shit happens, der ist ganz böse, den bereut man, klar. Ja. Aber gibt es eine Entscheidung, wo du sagst, da hätte ich mich anders entschieden? Um dir ein bisschen zu helfen, ich bereue, dass ich nicht Gitarre gelernt habe. Ich wäre so gerne jetzt jemand, der ein Musikinstrument spielen kann.
Ja, also das muss ich sagen, das hätte ich auch gerne gehabt. Würde ich auch gerne Klavier spielen. Klaus spielt ja auch Klavier, nur jetzt haben wir keinen Platz mehr gehabt. Ja. Im Haus drüben hat er dann immer mal gespielt, das war ganz schön.
Hast du irgendwas, was du bereust?
Kein Instrument, aber ich habe nicht wirklich, nicht wirklich. Nee.
Eine Frau, die in sich ruht und wirklich zufrieden ist, Altschick. Super. Ja.
Sehr, sehr ausgeglichen auch und so. Also
ist so toll.
Nee, es einfach
gib
so
diese, gib diese Energie bitte, bitte immer, wie du das machst, weiter an die Menschen. Dafür sind wir Clowns ja auch da. Das ist ja unser
das
Job.
Ich sehe gar keine roten Nasen.
Ich habe sogar eine. In Reinickendorf habe ich mal so was gemacht.
Clown auch im Sinne des Holländers, Hermann van Veen oder so. Der sieht das ja auch ein bisschen philosophisch an.
Den habe ich auch geliebt.
Also dass auch das Lachen nicht vergessen wird bei all dem, was ringsherum passiert.
Unbedingt.
Oder so.
Also das muss man sich erhalten, wirklich.
Ja.
Ist das Thema Fernsehen jetzt völlig durch bei dir oder würdest du dich eigentlich auch freuen, wenn mal jemand einen Geburtstag oder ein Bühnenjubiläum würdigen würde?
Also ich hatte ja vor 2 Jahren, zum 75. hat mir der MDR ein Porträt gemacht, das glaubt ihr nicht, so ein schönes Ding, in der Legendenachse. Aber so ein schönes Ding. Und also eigentlich, immer wenn irgendwas wichtig ist, sind sie ja auch da und machen auch und so. Und dadurch, dass sie sehr viel wiederholen, also das ist ja immer mal eine Wiederholung und so. Und ich habe ja 2-mal Promi-Kochen gemacht. Einmal gewonnen und 1-mal Zweiter gemacht. Und da kriegst du so noch 5.000 Euro. Und da habe ich eine Hälfte ich habe ja zwei soziale Projekte. Ich bin 30 Jahre Schirmherrin hier in Berlin beim Wohnprojekt Undine. Und 20 Jahre Schirmherrin in Cottbus bei Ronald McDonald Kinderhaus. Und das haben wir jetzt im September die Jubiläen gefeiert. Und da ist man ja auch ziemlich engagiert. Und da brauchst du auch ziemlich gute Nerven, dass du da nicht heulend jedes Mal wegfährst. Und da haben die sich gefreut. Da sind eine von denen an die Ostsee gefahren. Klaus hatte einen verbilligten Bus besorgt und da sind die nach Binz gefahren und die waren noch nie an der Ostsee und da, also alles solche Sachen. Ja. Und wir machen jedes Jahr Benefizkonzerte und natürlich alles, da ist Ronny Heinrich, der macht das nur für mich, spielt da in der großen Trautaula, da gehen 600, wir waren wieder ausverkauft. Also alles so eine Sachen mache ich ja ohne so ganz nebenher und das ist natürlich auch eine schöne Sache, ne?
Das gehört natürlich auch dazu, wenn man erstens eine gewisse Popularität und Erfolg hat. Ja. Man will ja irgendwie nicht nur die Freude des Konzertes teilen, sondern auch sein Lebensglück, was man hat durch diesen Beruf. Ja. Und wenn man dann, so wie du das sagst, auch sich sozial engagiert und dann da auch abgibt und da unterstützt oder so, das ist ja auch nochmal eine Erfüllung. Und auch eine Art Verpflichtung, oder? Die man als Künstler hat.
Klar.
Weil das ist schon eine Sonderstellung, die wir haben im Leben.
Ich empfinde das.
Oder?
Ja.
Und finde ich toll, dass du das sagst.
30 Jahre haben wir jetzt gerade gefeiert, das ist doch irre. Ja,
dass man so weit geht.
Irre einfach geht, ja.
Ja. Also ich sag's nochmal, gib diese positive Energie, den Optimismus und die Lebensfreude weiter.
Jetzt habe ich es dir gerade drüber
geschaut. An den Menschen, ich werde das wieder zurück. Machen das zur Unterhaltung aller hin und her und hoffen, dass das irgendwo aufgenommen wird. Und toi, 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 bleib gesund und viel Erfolg weiterhin.
Am liebsten
danke für dieses tolle Gespräch.
Am liebsten, danke, ja. Und weiterhin alles Gute. Danke. Ich bedanke mich bei euch sehr.